Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Der 8. Mai 2025, ein Datum, das in die Geschichte eingeht. Kardinal Robert Francis Prevost aus Chicago wird zum Papst gewählt und nimmt den Namen Papst Leo XIV. An. Als erster Papst, der als extrem online beschrieben wird, schlägt Brücken zwischen Tradition und digitaler Gegenwart mit Dialogbereitschaft, Offenheit und einem tiefen Sinn für die Mission. Doch es ist nicht nur der Tag selbst, der Symbolkraft trägt. Am 8. Mai vor genau 130 Jahren wurde eine der prägendsten katholischen Stimmen des 20. Jahrhunderts geboren. Erzbischof Fulton John Sheen, Theologe, Medienpionier, Emmy-Preisträger und mutiger Verkünder des Glaubens inmitten einer oft lauten, orientierungslosen Welt. Mit spitzer Zunge und einem Herzen voller Überzeugung sprach Sheen von Dingen, die bleiben. Glaube, Wahrheit, Liebe und Opfer. Ein Thema, das damals wie heute zum Nachdenken anregt. In dieser Sendung wollen wir mit der heutigen Lesung aus der Autobiografie das Vermächtnis von Fulton John Sheen würdigen und zugleich den Blick öffnen für das Neue, das mit Papst Leo XIV. Anbricht. Zwei Männer getrennt durch ein Jahrhundert, aber verbunden durch ihre Berufung, ihre Herkunft aus Illinois und ihre leidenschaftliche Hinwendung zu Gott und den Menschen. Beide setzen sich intensiv für die Missionsarbeit ein. Sheen war 16 Jahre lang Nationaldirektor der Gesellschaft für Vermehrung des Glaubens, während Prevost mehr als ein Jahrzehnt in Peru verbrachte, später als Bischof von Chiclayo und Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika. Ja, und wer war Fulton John Sheen? Er ist geboren in El Paso am 8. Mai 1895 und in New York am 9. Dezember 1979 nach Hause gerufen. Erzbischof Fulton John Sheen war zu Lebzeiten das bekannteste Gesicht des US-amerikanischen Katholizismus und machte die einstmals viel geschmähten Katholiken gesellschaftsfähig. Von Papst Pius XII. Wurde er als Prophet seiner Zeit bezeichnet. Sheen entdeckte die Medien für die Glaubensverkündigung. Mit seinen Sendungen im Radio, später im Fernsehen, erreichte er wöchentlich 30 Millionen Zuschauer. Mit seiner mutmachenden Botschaft von Glaube, Hoffnung und Liebe gelang es ihm, nicht nur die einfachen, sondern auch die gebildeten Menschen anzusprechen. Seine Sendung »Das Leben ist lebenswert« lief 3 Jahre und erreichte die höchsten Zuschauerzahlen im US-Fernsehen der Nachkriegszeit. 2-mal wurde der ebenso gewinnende wie eindringliche Prediger mit dem Emmy Award ausgezeichnet. Liebe Hörfamilie, gleich hören Sie ausgewählte Gedanken Sheens zum Thema »Die Stunde, die mich glücklich macht« im ersten Teil. Ein Text, der auch heute noch überrascht, inspiriert und herausfordert. Viel Erbauung und geistlichen Gewinn. Liebe Hörerfamilie, Sie hören aus der Autobiografie von Fulton John Sheen in einem ersten Teil das Kapitel »Die Stunde, die mich glücklich macht«. Viel Freude, Erbauung und geistlichen Gewinn mit Fulton John Sheen. Am Tag meiner Priesterweihe fasste ich zwei Entschlüsse. Erstens, ich würde die Heilige Messe jeden Samstag zu Ehren der seligen Jungfrau Maria aufopfern, um ihren Schutz für mein Priesteramt zu erflehen. Der Hebräerbrief fordert den Priester auf, Opfer nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst zu bringen. Denn aufgrund der Würde seines Amtes sind seine Sünden größer. Zweitens, ich beschloss außerdem, täglich eine Stunde durchgängig in der Gegenwart unseres Herrn im allerheiligsten Altarsakrament zu verbringen. Im Laufe meiner priesterlichen Tätigkeit habe ich beide Vorsätze eingehalten. Die heilige Stunde habe ich bereits ein Jahr vor meiner Priesterweihe praktiziert. Die große Kapelle im Priesterseminar St. Paul wurde um 6 Uhr geschlossen. Es standen jedoch immer noch private Kapellen für private Andachten und Abendgebete zur Verfügung. An jenem besonderen Abend ging ich während der Rekreationszeit fast eine Stunde lang vor der verschlossenen Hauptkapelle auf und ab. Und da ging mir die Frage durch den Kopf: Warum nicht künftig eine heilige Stunde der Anbetung in der Gegenwart des Allerheiligsten Sakraments verbringen? Am nächsten Tag begann ich damit und mittlerweile halte ich diese Gebetspraxis seit mehr als 60 Jahren ein. Kurz einige Gründe, warum ich sie beibehalten und warum ich sie auch anderen empfohlen habe. Erstens, die heilige Stunde ist keine Andacht, sie ist eine Teilhabe am Werk der Erlösung. Im Johannesevangelium wird berichtet, dass unser Herr die Worte Stunde und Tag mit der zwei völlig unterschiedlichen Bedeutungen benutzte. Der Tag gehört zu Gott, die Stunde gehört zum Bösen. 7-mal wird im Johannesevangelium das Wort Stunde erwähnt. Und jedes Mal bezieht es sich auf das Dämonische, auf die Momente, in denen Christus nicht mehr in der Hand des Vaters, sondern in der Hand der Menschen ist. Im Garten stellte unser Herr zwei Stunden einander gegenüber. Das eine war die böse Stunde. Das ist eure Stunde, in welcher Judas das Licht der Welt auslöschen konnte. Im Unterschied dazu stellte unser Herr die Frage: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Mit anderen Worten, er bat um eine Stunde der Wiedergutmachung, um die Stunde, das Böse zu bekämpfen, um eine Stunde aufopfernder Vereinigung mit dem Kreuz, um die Antiliebe der Sünde zu überwinden. Zweitens, unser Herr bat seine Apostel nur einmal um etwas, und zwar in der Nacht, als seine Todesqualen begannen. Und er bat nicht alle seine Jünger, vielleicht weil er wusste, dass er sich auf ihre Treue nicht verlassen konnte. Aber zumindest erwartete er doch von diesen Dreien, dass sie treu zu ihm standen. Petrus, Jakobus und Johannes. Wie so oft in der Kirchengeschichte seit dieser Zeit war das Böse wach, aber die Jünger schliefen. Deshalb kam aus seinem verängstigten, einsamen Herzen der Seufzer: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Er flehte sie nicht um eine Stunde der Aktivität an, sondern um eine Stunde der Gemeinschaft. Der dritte Grund, warum ich die heilige Stunde nach wie vor praktiziere, ist der Wunsch, ihm immer ähnlicher zu werden. Paulus fasste es in Worte: Wir werden in sein eigenes Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden dem ähnlich, zu dem wir aufblicken. Betrachten wir den Sonnenuntergang, dann wird unser Gesicht einen goldenen Schimmer annehmen. Wenn wir eine Stunde lang auf den eucharistischen Herrn schauen, verwandelt sich das Herz auf geheimnisvolle Weise, wie sich Moses Gesicht nach seiner Gemeinschaft mit Gott auf dem Berg verwandelt hatte. Mit uns geschieht etwas Ähnliches wie mit den Emmausjüngern. Am Nachmittag des Ostersonntags, als der Herr ihnen begegnete, fragte er sie, warum sie so traurig waren. Nachdem sie einige Zeit in seiner Gegenwart verbracht und noch einmal das Geheimnis Christi vernommen hatten, musste nicht der Christus, das Erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen, ging ihre Zeit mit ihm zu Ende und ihre Herzen waren entbrannt? Die heilige Stunde, ist es schwer, sie einzuhalten? Manchmal schien es schwer zu sein, womöglich musste man auf eine gesellschaftliche Verpflichtung verzichten oder eine Stunde früher aufstehen. Doch alles in allem ist es nie eine Last gewesen, sondern nur eine Freude. Ich will damit sagen, dass sämtliche heiligen Stunden erbaulich waren. Ich denke dabei an jene in der Kirche Saint-Roch in Paris. Ich betrat die Kirche ungefähr um 3 Uhr nachmittags und wusste, dass ich 2 Stunden später den Zug nach Lourdes erreichen musste. Es gibt nur etwa 10 Tage im Jahr, an denen ich tagsüber schlafen kann. Das war einer davon. Ich kniete nieder und sprach ein Gebet zur Anbetung. Dann setzte ich mich, um zu meditieren, und schlief sofort ein. Genau nach einer Stunde wachte ich auf. Ich fragte den Herrn, habe ich jetzt eine heilige Stunde gehalten? Ich glaube, sein Engel antwortete, nun, so haben die Apostel ihre erste heilige Stunde im Garten gehalten, aber mach das nicht noch einmal. An eine schwierige heilige Stunde erinnere ich mich, als ich einen Zug von Jerusalem nach Kairo nehmen musste. Der Zug fuhr um 4 Uhr morgens ab. Das bedeutete, sehr früh aufstehen. Bei einer anderen Gelegenheit bat ich einen Pfarrer in Chicago um Erlaubnis, um 7 Uhr abends in seiner Kirche die heilige Stunde abhalten zu dürfen, denn die Kirche war bereits geschlossen. Er vergaß dann, dass ich in der Kirche war, und ich verbrachte etwa 2 Stunden damit, einen Weg nach draußen zu finden. Schließlich machte ich einen Sprung aus einem kleinen Fenster und landete in einem Kohlenverschlag, womit ich den Hausmeister erschreckte, der mir dann schließlich zu Hilfe kam. Liebe Hörerfamilie, Sie hören einen weiteren Abschnitt des Kapitels mit dem Titel »Die Stunde, die mich glücklich macht« aus der Autobiografie von Erzbischof Fulton John Sheen. Zu Beginn meiner priesterlichen Tätigkeit hielt ich die heilige Stunde tagsüber oder am Abend. Im Laufe der Jahre, als mehr Arbeit auf mich wartete, hielt ich die heilige Stunde am frühen Morgen, meistens vor der heiligen Messe. Priester lassen sich wie alle anderen Menschen in 2 Klassen aufteilen, Nachtigallen und Lerchen. Einige arbeiten besser am Morgen, andere am Abend. Ein anglikanischer Bischof, der von einem Begleiter wegen seiner kurzen Nachtgebete gerügt worden war, erklärte, ich bete weiter. Der Sinn der heiligen Stunde besteht darin, eine tiefe persönliche Begegnung mit Christus zu fördern. Der heilige, glorreiche Gott lädt uns ständig ein, zu ihm zu kommen, mit ihm zu sprechen, ihn um Dinge zu bitten, die wir benötigen, um die Erfahrung zu machen, welch ein Segen es ist, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gleich nach der Priesterweihe ist es einfach, sich Christus ganz hinzugeben, denn der Herr erfüllt uns dann mit seiner Sanftheit, ähnlich wie eine Mutter, die ihrem kleinen Kind ein Bonbon gibt, um es zu ermutigen, den ersten Schritt zu wagen. Das Hochgefühl hält jedoch nicht lange an. Wir lernen schnell, was es heißt, ein Jünger zu sein. Es bedeutet, Netze und Boote und Zahltische hinter sich zu lassen. Die Flitterwochen sind schnell vorbei und damit auch die Selbstgefälligkeit, die sich einstellt, wenn man zum ersten Mal mit dem ergreifenden Titel Vater oder Vater angesprochen wird. Sinnliche Liebe oder menschliche Liebe lässt mit der Zeit nach, göttliche Liebe hingegen nicht. Die erste hat mit dem Leib zu tun, dessen Empfänglichkeit für Stimulation mit der Zeit abnimmt. Bei der Gnade hingegen verstärkt sich die Reaktion des Göttlichen auf kleine menschliche Liebesakte. Weder theologisches Wissen noch soziales Handeln allein reicht aus, um unsere Liebe zu Christus aufrechtzuerhalten, wenn beiden nicht die persönliche Begegnung mit ihm vorausgeht. Als Mose den brennenden Dornbusch in der Wüste sah, musste dieser nicht mit Brennstoff versorgt werden. Die Flamme brannte ohne Brennstoff weiter, ohne dass sie das Holz verbrannte. Ebenso zerstört die Hingabe an Christus keine unserer natürlichen Begabungen, unsere Wesensart oder den Charakter. Sie frischt sie auf, ohne sie zu zerstören. Wie das Holz zu Feuer wird und das Feuer weiter brennt, so werden wir Christus ähnlich und Christus bleibt in uns. Ich habe festgestellt, dass es eine Zeit lang braucht, bis man im Gebet Feuer fängt. Das war einer der Vorteile der täglichen heiligen Stunde. Sie ist nicht so kurz, dass die Seele sich nicht sammeln und die zahlreichen Zerstreuungen der Welt abschütteln könnte. Vor der Gegenwart des Herrn zu verweilen ist vergleichbar mit einem Körper, der sich der Sonne aussetzt und ihre Strahlen aufnimmt. Die Stille dieser Stunde ermöglicht ein vertrauliches Zwiegespräch mit dem Herrn. In dieser Zeit spricht man nicht so sehr vorformulierte Gebete, sondern das Hören tritt an ihre Stelle. Wir sagen nicht, höre Herr, denn dein Diener spricht, sondern sprich Herr, denn dein Diener hört. Ich habe oft einen Weg gesucht, um zu erklären, dass wir Priester Christus kennen und nicht über ihn Bescheid wissen sollten. Viele Übersetzungen der Bibel verwenden das Wort erkennen, um darzustellen, dass zwei Personen ein Fleisch werden. Zum Beispiel Salomon erkannte sie nicht. Was bedeutete, dass er keine körperliche Vereinigung mit ihr vollzogen hatte? Die Gottesmutter sagte zum Engel bei der Verkündigung, ich erkenne keinen Mann. Der Apostel Paulus fordert die Ehemänner auf, ihre Frauen in Erkenntnis zu besitzen. Das Wort erkennen verweist hier auf die Vereinigung von Mann und Frau zu einem Fleisch. Diese enge Verbindung leitet sich von der Verbindung des Geistes mit jedem Gegenstand ab, der ihm bekannt ist. Kein Messer könnte je meinen Geist von der Vorstellung trennen, den er von einem Apfel hat. Die ekstatische Vereinigung von Ehemann und Ehefrau, die als Erkennen bezeichnet wird, sollte die Basis für jene Liebe sein, mit der wir Priester Christus lieben. Vertrautheit bedeutet Offenheit, die kein Geheimnis zurückhält und das Herz ganz für Christus öffnet. Zu oft sind Freunde gerade nur wie zwei Schiffe, die nachts aneinander vorbeifahren. Fleischliche Liebe kann trotz scheinbarer Intimität schnell zu einem Austausch von Egoismen werden. Das eigene Ego wird auf die andere Person projiziert und geliebt wird nicht die andere Person, sondern das Vergnügen, das sie bereitet. Ich habe während meines ganzen Lebens bemerkt, dass ich, wenn ich vor den Anforderungen zurückschreckte, die Begegnung mir abverlangte, geschäftiger wurde und mich stärker Aktivitäten hingab. Dies gab mir die Möglichkeit, mich mit der Begründung zu entschuldigen. Ich habe keine Zeit. So wie ein Ehemann von seiner Arbeit so in Anspruch genommen werden kann, dass er die Liebe seiner Frau vergisst. Liebe Hörfamilie, Sie hörten einen Auszug aus der Autobiografie Unerschütterlich im Glauben von Erzbischof Fulton John Sheen. Gedanken zum Thema Die Stunde, die mich glücklich macht, im ersten Teil. Gesprochen mit der Hoffnung, dass Sie in Ihnen ein hörendes Herz finden durften. Fulton John Sheen, ein Prophet seiner Zeit, der im Gewand eines Fernsehstars mehr als nur Unterhaltung bot. Geistliche Tiefe, intellektuelle Klarheit und eine unerschrockene Liebe zur Wahrheit. Am 8. Mai, 130 Jahre nach der Geburt von Fulton John Sheen, beginnt mit Papst Leo dem 14. ein neues Kapitel. Auch er stammt aus Illinois, auch er ist ein missionarischer Kommunikator seiner Zeit. Beide stehen sinnbildlich dafür, wie der Glaube Räume schaffen kann. Im Wohnzimmer wie im digitalen Netz, in der Liturgie wie im Dialog mit der Welt. Liebe Hörfamilie, danke für Ihr Dabeisein, für Ihre Gebete und auch Ihr Opfer. Lassen Sie sich auch weiterhin von mutigen Stimmen des Glaubens inspirieren. Und so verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Am Mikrofon ist Andrea Marti gsi. Pürzi Gott! Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.